Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Meine Eltern haben sich vor 2 Jahren ungefähr ein Grundstück gekauft. Ein schönes Gartengrundstück. Aber es war auch ganz schön teuer. Und dafür mussten sie bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Und diesen Kredit müssen sie die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte abbezahlen. Sie stehen dann so lange in der Schuld der Bank. Und ich stelle mir schon den Tag vor, wo sie das alles abbezahlt haben. Es wird ein Tag der Freude werden. Da können sie dann sagen, ich habe alles abgezahlt bis auf den letzten Cent. Aber in unserem Leben gibt es immer wieder Momente, wo wir jemanden etwas schulden. Es gibt bei der Bank, wenn wir Geld leihen, was ich gerade erzählt habe, bei den Freunden oder auch beim Autokauf, dem Autohaus. Die Bibel sagt, dass wir auch unsere Steuern bezahlen sollen. Das sind wir der Regierung ebenso schuldig. Wir sollen sie bei Fälligkeit bezahlen. Diese Schulden sind dann erstmal getilgt. Es sind Schulden, die man begleichen kann. Es gibt aber eine Schuld, und über diese Schuld möchte ich heute sprechen, die wir nie abbezahlen können. Diese Schuld, die ist nicht zeitlich begrenzt, und bei der können wir nicht sagen, jetzt bin ich schuldenfrei. Wir können sie nicht begleichen. Und das erwähnt Paulus in Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Nochmal, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Diese Liebe, von der die Bibel hier spricht, wird niemals sagen, ich habe genug, ich habe jetzt genug geliebt. Nein, diese Liebe, die ist unendlich, sie ist unerschöpflich, niemals aufhörend. Diese Schuld der Liebe, die hängt uns immer an, die hängt mir immer an. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Schuld habe ich nicht immer vor Augen. Vielleicht kennst du das auch. Also da gibt es einen Arbeitskollege, der geht dir so auf die Senke. Da fällt dir es echt schwer, diese Schuld der Liebe dem gegenüber zu bringen. Oder vielleicht gerade in unseren politischen Zeiten, wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, wo du denkst, oh Mann. Vielleicht auch an der Kasse, wenn sich jemand vordrängelt. Oder vielleicht gibt es auch jemand in der Gemeinde, jemand, wo du dich investiert hast in diese Person. Und du denkst, von der kommt überhaupt nichts zurück. Wo ist die Dankbarkeit? Und dann denken wir manchmal, oder ich denke manchmal, also jetzt habe ich aber genug geliebt. Jetzt ist mal der andere dran. Jetzt ist mal meine Frau vielleicht sogar dran, mich mehr zu lieben. Ich habe mich so investiert in diese Person. Von der kommt gar nichts. Und jetzt muss ich dich und mich enttäuschen. Wir haben die Schuld, den anderen trotzdem zu lieben. Trotz der vermeintlichen Ungerechtigkeit, die wir manchmal erleben. Trotz unserem Investment in diese Person. Trotz unserer Liebe der Person gegenüber. Und ich glaube, wir ziehen dann manchmal so einen Schlussstrich. Und wir meinen, jetzt ist genug. Und weil wir das so machen, dann denken wir manchmal, Gott macht das genauso mit uns. Also Gott spricht dann so, Friedrich, also jetzt reicht's mir. Also immer der gleiche Mist mit dir. Jetzt ist mit meiner Liebe zu dir genug. Da gibt es andere, die haben meine Aufmerksamkeit mehr verdient als du. Tschüss. Aber das ist nicht so. Gottes Liebe ist ewig und unbegrenzt. In Jeremia 31, Vers 3 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Gott sieht nicht wie wir so einen Schlussstrich. Seine Liebe kennt kein Genug wie wir. Und auch nicht, ich habe genug geliebt. Seine Liebe ist bedingungslos. Und stell dir vor, Gott möchte das, dass du genauso liebst wie er. Sehr herausfordernd, finde ich. Na gut, um etwas genauso zu machen wie ein anderer, muss der mir erstmal zeigen, wie das geht. Also weil mein Vater wollte, dass ich, wie er den Fahrradschlauch flicken kann, musste er mir das halt zeigen. So oft, bis ich es konnte. Und so macht das Gott auch mit uns. Er zeigt uns seine Liebe immer und immer wieder, damit wir mehr und mehr lieben lernen, so wie er. Und deshalb möchte ich heute mit euch Gott anschauen und lieben lernen. Und jetzt klingt das vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber ich will mit euch Gottes Zorn angucken. Das klingt ein bisschen widersprüchlich. Also ich habe gerade von der Liebe geredet und jetzt fange ich mit Gottes Zorn an. Aber ich glaube, wir verstehen Gottes Liebe besser, wenn wir uns auch Gottes Zorn bewusst sind. Die Botschaft von Jesus macht keinen Sinn ohne den Zorn Gottes. Warum ist Jesus für uns gestorben? Für unsere Sünden gestorben? Einfach so? Nein, weil uns die Sünde von Gott trennt. Er kann die Sünde in seiner Gegenwart nicht akzeptieren. Denn er ist heilig. Und wir sollen ebenso heilig sein und so leben. Also meine Eltern hatten eine klare Vorstellung davon, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich mich in der Öffentlichkeit, aber auch zu Hause verhalten soll. Das musste ich erst mal lernen. Wenn ich das nicht gelernt hätte, wäre ich wahrscheinlich rausgeflogen. Also ich hoffe nicht, aber Gott hat eine Vorstellung davon, wie seine Kinder sich verhalten sollen. Und so sieht ein heiliges Leben eben aus, nach den Vorstellungen und nach den Bestimmungen des Vaters zu leben. Aber wir leben oft nicht so, wie Gott es möchte. Das muss ich ehrlich zugeben. Und deshalb trennt uns die Sünde von Gott. In Jesaja 59 steht, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Aber nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament ist immer wieder von Gottes Zorn die Rede. In Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Aber ist es gerecht, dass sein Zorn auf uns liegt? Also wenn dich jemand gegen das Schienbein tritt, da wirst du auch nicht sagen, ach, das macht nichts. Ja, sondern du sagst, hör auf damit und du rufst vielleicht sogar die Polizei. Dann komme ich zu diesem Sachverhalt und wenn ich wirklich gerecht bin, wenn ich ein gerechter Polizist bin, dann nehme ich diese Straftat auch auf und du wirst vom Rechtssystem verfolgt und bestraft. Und so ist auch Gott. Er ist absolut gerecht. Er wäre ein ungerechter Richter, wenn er einfach so gegen unsere Sündigen hinwegsehen würde. Und stell dir mal vor, ich komme zu dem Sachverhalt als Polizist und sage, ach komm, hab dich nicht so. Also das war jetzt nicht so schlimm mit diesem Schienbein. Ich nehme die Anzeige nicht auf. Das wäre ungerecht. Aber Gott ist eben so ein gerechter Polizist und ein gerechter Richter, um in dem Bild zu bleiben. Es ist übrigens auch kein Zorn aus dem Affekt, also wie ein pubertierender Jugendlicher, der die Tür knallt. Der Zorn Gottes ist als Eigenschaft der Liebe Gottes unterscheidet sich radikal von dem selbstsüchtigen, gekränkten Zorn, den wir aus zwischenmenschlichen Beziehungen kennen, so der Theologe Herle. Sein Zorn ist also immer gerecht. Sein Zorn liegt aufgrund seiner Gerechtigkeit auf uns, weil sein Wesen Gerechtigkeit ist. Und wenn sein Zorn auf uns liegt, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Das heißt auch nach dem Leben, auch für die Ewigkeit sind wir mit Gott getrennt. Das nennt die Bibel Hölle. Ein schrecklicher Ort. Wenn Gott uns mit unserer Sünde in den Himmel lassen würde, dann wäre der Himmel genauso wie jetzt auf der Erde. Also in so einem Himmel möchte ich nicht leben. Ja, wir haben ein riesiges Problem. Nicht die Kriege in der Welt, nicht die Klimakrise, nicht eine Überbevölkerung oder sonst irgendetwas, wie schlimm das auch alles ist. Das sind alles Folgen von dem größten Problem, nämlich der Sünde. Und das zieht uns von Gott weg. Pastor Wilhelm Busch hat mal ein Beispiel gebracht. Stell dir mal vor, du würdest für jede Sünde, die du begangen hast, für jede Verfehlung ein schweres, eisernes Kettenglied eines Ankers um den Hals gelegt bekommen. Wie lang wäre diese Kette? Also bei mir wäre sie sehr, 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 sehr lang. Also ein Glied könnte ich vielleicht noch tragen. Zwei vielleicht auch, okay. Aber beim vierten, da liege ich schon am Boden. Beim hundertsten, beim tausendsten Kettenglied, das zieht mich runter, das zieht mich in den Dreck. Und das ist ein gutes Bild, wie ein Leben mit Sünde aussieht. Und es kommen immer wieder neue Kettenglieder hinzu. Täglich. Also ich kann Gottes Zorn gegen mich absolut nachvollziehen. Und vielleicht bist du heute hier und denkst dir gerade, Mensch, warum muss der Typ hier vorne über den Zorn Gottes reden? Es gibt doch so viele andere schöne Themen in der Bibel. Ja, das stimmt. Gibt es wirklich. Aber der Zorn Gottes gehört eben auch mit dazu. Das auszuklammern wäre nicht richtig, weil wir sonst einen großen Teil der Bibel ausklammern würden. Es wird heute leider viel zu oft gemacht, dass der Zorn Gottes nicht mehr erwähnt wird. Weil wenn wir diesen Zorn Gottes weglassen, wird das Opfer, was Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, klein und bedeutungslos. Aber sein Opfer war nicht klein, sondern es veränderte alles. Gottes Plan war, er schickte seinen Sohn auf diese Erde, damit wir nicht unter diesem Zorn bleiben. Und dieser Gerechte, also Jesus, ist für alle gestorben. In Römer steht, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht, also vor Gottes Zorn, bewahren wird. Und Jesus Christus ist der, der den Zorn auf sich nimmt. Ein Personenschützer, bei der Polizei gibt es auch Personenschützer, die schmeißen sich in die Kugel, falls ein Schuss fällt und auf die Schutzperson gerichtet ist. Also ein Personenschützer fängt die Kugel ab. Das heißt zum Beispiel bei Donald Trump, der Secret Service, hätten die gewusst, woher diese Kugel kommt, hätten die sich davor geschmissen. Und Jesus, um mit dem Bild zu bleiben, ist so wie so ein Personenschützer. Dein Personenschützer. Er schmeißt sich in die Kugel kommt, er schmeißt sich in diese Schusslinie und fängt sie ab. Und wenn wir Jesus nicht haben, stehen wir noch in dieser Schusslinie. Ich weiß, der Vergleich hinkt, weil Gott ist kein Attentäter. Aber Jesus stellt sich auf jeden Fall vor dich und stirbt für dich. Obwohl die Kugel ja nicht für ihn war, sondern für dich und für mich. Obwohl Jesus ein Leben geführt hat, das Gott gefallen hat. Er hat nie gesündigt. Und wie ich schon vor uns erwähnt habe, wäre Gott nicht gerecht, wenn er einfach so über die Sünde hinwegsehen würde. Es braucht ja jemand, der dafür bezahlt. Und das tat Jesus. In Jesaja 53 steht, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Also er trug die Strafe, er tat es aus Liebe zu dir und zu mir. Den Zorn Gottes kann man also nicht von der Liebe Gottes trennen und andersrum genauso. Sie hängen zusammen. Sein Zorn verstärkt unser Verständnis von Gottes Liebe. Ein bisschen mehr verstehen von seiner Liebe, die wir am Ende nie vollends begreifen können. Denn sie ist so unverdient. William MacDonald, der drückt es so aus. Unser Herr konnte nichts Liebenwertes noch irgendein Verdienst an uns finden oder irgendwas, das seine Zuneigung hätte hervorrufen können. Aber er liebte uns trotzdem. Er tat es, weil es seinem Wesen entspricht. Und dann sagt er, unsere Liebe für andere ist oft auf Unwissenheit gegründet. Wir lieben Menschen, weil wir sie nicht wirklich kennen. Je mehr wir sie aber kennenlernen, desto mehr sehen wir ihre Fehler und Versagen. Und umso weniger liebenswert erscheinen sie uns. Ist doch so, oder? Also wenn ihr wüsstet, oder wenn ihr mich mehr kennen würdet, würdet ihr denken, was, und der steht hier vorne? Aber es geht weiter, er sagt weiter, Jesus liebte uns, als er alles wusste, was wir je sein oder tun werden. Seine Allwissenheit löschte seine Liebe nicht aus. Das ist das Evangelium, mir fehlen manchmal diese Worte, das zu beschreiben. Und weil er so liebt, weil er so eine tiefe Liebe zu dir und zu mir hat, sagt er, dass wir genauso lieben sollen. Und ich stehe vor dem Kreuz manchmal und denke mir, Jesus, wie hast du das geschafft? Wie konntest du so lieben? Ich denke, weil Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Sein Leben war ein Zeugnis davon, was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Der Heilige Geist muss also auch in uns groß und stark werden, damit wir lieben können. Jetzt fragst du dich, wie geht das? Nicht aus uns selbst heraus. Paulus schreibt in Galater, dass die Liebe eine Frucht des Geistes ist. Nicht eine Frucht meiner Leistung oder meiner Anstrengung. Ich fühle mich da sehr angesprochen dabei, weil wenn ich versuche zu lieben, dann mache ich das oft aus mir selbst heraus. Aber wir haben seinen Geist, die wir an ihn glauben. Er wohnt in uns. Nur der alte Mensch, das Ego, die sündige Natur, die möchte immer wieder an die Oberfläche. Und sie kämpft gegen diesen neuen Geist an. Man kann sich das so vorstellen wie zwei Armeen auf einem Schlachtfeld. Also wenn wir uns vom Geist leiten lassen und und den Dingen dieser Welt uns beherrschen lassen, dann gewinnen wieder die Verhaltensweisen, die wir ohne Jesus oder wie wir ohne Jesus gelebt haben, die gewinnen dann wieder in uns. Das sind die sogenannten Früchte des Fleisches. Also das, wozu wir neigen würden, wenn Jesus uns nicht hilft, das nicht zu tun. Also Neid, Mord, Hass. Und Jesus sagt zum Beispiel, dass Hassen gleichzusetzen ist mit Mord. Streit, Feindschaft und so weiter. Wenn wir uns aber dann vom Geist leiten lassen, dann beschreibt die Bibel das als im Geist wandeln oder leben. Dann kommen die Früchte des Geistes immer mehr zum Vorschein. Friede, Freude, Sanftmut, aber auch natürlich Liebe. Denn wir ernten, was wir sehen. Wenn wir Liebe sehen, dann ernten wir auch Liebe. Genug Theorie. So, wie kann man jetzt aber im Geist leben, im Geist wandeln in der Praxis? Bei mir gelingt das zum Beispiel im Austausch mit Gott. Also ein ständiges Reflektieren und Ausrichten meiner Gedanken, indem ich mir Gottes Wort vorhalte und sage, ist dieser Gedanke gerade von Gott? Zum Beispiel in einer Situation, wo mich jemand beleidigt oder einen Streit mit mir anfangen will, dann denke ich mir, soll ich in diesen Streit einsteigen? Was sagt Gott dazu? Wie sieht Gott die Situation gerade? Dann fällt mir 2. Timotheus ein, ein Mensch, der dem Herrn dient, soll aber nicht streiten, sondern allen freundlich begegnen und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben können. Und dann darf ich der Person mit Freundlichkeit begegnen und steige nicht in den Streit mit ein. Also es funktioniert nicht immer, aber ich merke, hinterher reflektiere ich dann die Situation und denke daran, okay, nächstes Mal versuche ich es so. Gottes Wort richtet unsere Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, wirklich so viel wie möglich in Gottes Wort zu lesen und Bibelverse auswendig zu lernen. Nicht, um irgendwie damit rumzuprahlen oder mit Gottes Wort um die Ohren zu hauen, sondern als Stütze und Hilfe für dich selbst. Weil Gott mit seinem Wort an uns arbeiten und in uns wirken will. Jemand hat mal gesagt, dass man nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann, wenn das Wort Gottes nicht reichlich in uns wohnt. Denn durch sein Wort beeinflusst und beherrscht er unser Denken. So kommt die Frucht des Geistes, der Liebe, immer mehr zum Vorschein. Das ist Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ein Prozess, der immer wiederholt werden kann und soll. Und dann können wir lieben, obwohl es in manchen Situationen vielleicht eigentlich keinen Grund für Liebe gibt. Aber das ist das Erkennungszeichen der Christen. Jesus sagt, an eurer Liebe wird man euch erkennen. Nicht an eurer Gemeinde, nicht an der schönen Musik, nicht an deinem christlichen T-Shirt, sondern an der Liebe am Ende. Ich trage übrigens auch christliche T-Shirts, ne? Nur so. Ich bin manchmal ungewiss, ob mich andere Christen erkennen aufgrund von Liebe oder von meinem christlichen T-Shirt. Aber es wäre schön, wenn andere Menschen über mich sagen würden, der Friedrich, der strahlt so eine Liebe aus. Andere sollen meine Frucht an der Liebe, die sollen damit angesteckt werden. Sie sollen sich an dieser Frucht der Liebe satt essen. Sie sollen sich den Bauch vollschlagen. Aber lasst uns nicht im Vorhinein erwarten, dass wir seine Früchte ernten. Denn die Liebe, die in unserem Text verstanden werden will, heißt im Griechischen Agapao. Ich habe mal einen Auszug aus der Übersetzung mitgebracht. Diese Agapao stellt keine Vorbedingungen und verlangt auch nichts zurück. Agapao liebt und gibt, ohne erst zu warten, dass die geliebte Person zuerst liebt. In Agapao ist kein Egoismus. Agapao möchte für die geliebte Person das Beste. Sie verlangt nichts zurück. Sehr herausfordernd, finde ich das. Aber wenn wir lieben, um geliebt zu werden, ist unsere Liebe am Ende wertlos. Jesus sagt, das machen sogar die Zöllner. Aber wir sollen lieben, ohne etwas zurück zu verlangen. Und mit dieser Liebe, die Jesus uns hier zeigt, schickt Jesus dich zu den anderen. Und zum Verständnis, ne, bei Ungerechtigkeiten und bei Mobbing oder bei sonstigen bösen Sachen sollen wir natürlich dagegen vorgehen und dürfen uns auch wehren dagegen. Also eine verprügelte Ehefrau soll natürlich nicht wieder zurück zu ihrem Ehemann, wenn er weitermacht. Aber trotzdem sollen wir die Liebe dem anderen entgegenbringen. Nichts gibt uns das Recht, damit aufzuhören und macht uns schuldenfrei von dieser Liebe für den anderen. In Römer 13, 8, Vers B, also ich habe gerade den ersten Teil des Verses vorgelesen, im zweiten Teil, das geht nämlich noch weiter, da steht dann, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Also der Inhalt des ganzen Alten Testamentes, des Gesetzes, ist am Ende gewesen Liebe. Ich will es nochmal zusammenfassen und noch praktischer werden. Also wir haben eine Schuld, die immer bleibt. Einander zu lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Obwohl wir Sünder sind und die Strafe verdient hätten, ging Jesus aus Liebe ans Kreuz und schmiss sich in den Kugelhagel, der eigentlich für dich und für mich bestimmt war, und fing die Kugel ab. Mit dieser Liebe sollen wir andere lieben. Aber wir schaffen das nicht aus uns selbst heraus. Wir müssen im Geist wandeln, im Geist leben, damit wir diese Frucht der Liebe, ja, damit sie hervorkommt. Vielleicht heißt das ja für dich, dass du ein beständiges Gebetsleben entwickelst oder wieder anfängst, mehr in der Bibel zu lesen, damit dein ganzes Denken von ihm durchdrängt wird und er deine Gedanken richten kann und beherrschen kann. Ja, ich glaube, unsere Gedanken, das ähnelt manchmal wie einem Schlachtfeld. Und Gott steht mit seiner Armee da und wartet, bis er dazugeholt wird und fragt sich, lass mich aus der Reserve, damit ich eingreifen kann. Du schaffst das nicht alleine. Aber ich persönlich lasse ihn ganz oft in dieser Reserve und versuche selber zu kämpfen, selber die Frucht dieser Liebe einfach zum Vorschein zu bringen. Aber Gott ist da. Er will deinen Kampf kämpfen. Er will in deine Gedanken hinein dir eine neue Sicht auf diese Situation geben. Aber wir stopfen unsere Gedanken so oft voll, ja, mit anderen Dingen. Da hat Gott gar keinen Platz und Raum zu wirken. Aber ich will euch wirklich ermutigen, lasst Gott aus dieser Reserve in dein Schlachtfeld der Gedanken hinein. Überlass ihn die Führung. Und das kann man trainieren. In der neuen Woche zum Beispiel, du kommst in eine Situation, wo du denkst, boah, ich bin kurz vorm Explodieren. Dieser Mensch macht mich so fertig. Halte kurz inne, atme durch und überlege, wie Gott gerade diese Situation sieht. Kommen sie von Gott, deine Gedanken, die du hast? Wie sieht er die Sache? Und dann lass dich von ihm in diese Situation leiten. Er wird dir seine Gedanken geben, wie er die Sache gerade sieht. Und dann versuch, den anderen mit Liebe zu begegnen. Gib ihm deine Frucht der Liebe zu essen. Er soll sich daran satt essen. Und wenn du versagst, dann schau wieder aufs Kreuz. Schau ihn an, schau auf seine Liebe und versuch es beim nächsten Mal eben erneut. Gib nicht auf. Ich glaube, wir bekommen alle mit, wie die Liebe in unserer Gesellschaft gerade erkaltet. Und deswegen hat mich diese Schuld der Liebe so mitgenommen. Weil es wäre so schön, wenn wir in dieser Zeit unsere Gesellschaft prägen könnten. Wenn wir anderen Menschen mit Liebe begegnen können, obwohl der was ganz anderes denkt, was ganz anderes wählt vielleicht sogar. Und das schaffen wir nur, wenn wir auf Jesus schauen. Dann gibt er uns seine Liebe. Und jetzt sagst du, Friedrich, ich schaffe das nicht. Du kennst nicht meinen Arbeitskollegen. Du kennst nicht diesen Freund, du kennst nicht diese Person, die immer an der Kasse sitzt. Ja, du schaffst das auch nicht. Ich schaff das auch nicht. Aber Jesus schafft es. Er will dir seine Kraft geben. Denn in Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Seine Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Mach dir das bewusst. Also Jesus hat mit seinem Geist auch seine Liebe in uns gelegt. Du hast seinen Geist, also hast du auch seine Liebe. Sie ist da. Wir können sie in seinem Geist und in seiner Kraft jede Sekunde aktivieren und dann ausleben. Deswegen will ich nochmal diesen Vers vorlesen. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Vater, danke für deine Liebe zu uns. Danke für dein Opfer am Kreuz, dass du dich in den Kugelhagel geschmissen hast, dass du die Kugel abgefangen hast. Wir danken dir für deine Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist. Und so können wir auch lieben. So können wir die Gesellschaft prägen. So können wir dem anderen mit Liebe begegnen. Auch wenn es menschlich gesehen eigentlich keinen Grund für Liebe manchmal gibt. Aber wir wollen den anderen Menschen mit Liebe begegnen, Jesus. Weil du am Kreuz alles für uns getan hast. Weil du uns zuerst geliebt hast. Es kann kein Opfer zu groß sein, den anderen mit Liebe zu begegnen, weil du alles bereits vollbracht hast am Kreuz. Wir wollen uns diese Liebe immer wieder bewusst werden lassen. Schenk, dass wir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne, die Liebe hochachten, dass wir diese Schuld der Liebe nicht vergessen für den anderen. Gib uns Kraft dazu, gib uns den Heiligen Geist dafür. Aber wir wollen auf dich jetzt schauen, auf dein Werk am Kreuz, dass du alles schon getragen hast, dass du diesen Zorn auf dich genommen hast, Jesus, dafür danken wir dir. Und dafür wollen wir dich jetzt anbeten und dich loben und dich preisen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.